Liebe Bäcker, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es hat sich was Wunderbares zugetragen. Ich habe ein Spiel gespielt und ich werde jetzt drüber reden. Achtung, liebe Leute, und damit ich das nicht ganz verworren und allein in Monologen tue, habe ich mir ein paar Ohren und hoffentlich ein Verständnis dahergeholt. Den lieben Jochen, hallo.
Hallo Sebastian, meine Ohren sind gespitzt, denn ich bin sehr, sehr gespannt, was du zu diesem Spiel zu sagen hast. Das wird überall über den grünen Klee gelobt oder vielleicht auch völlig zu Recht und deswegen gar nicht über den grünen Klee, sondern quasi auf dem richtigen Klee-Level. Das werden wir hoffentlich herausfinden. Und es sieht total aus wie ein Jochen-Spiel, wenn es keine Mechs hätte. Aber erzähl doch mal, worum geht's?
In Into the Breach spielen wir Roboter-Schach. Das heißt, wir bekämpfen auf einer Art Schachfeld mit einem Squad aus drei Robotern Alien-Gegner. Ganz kurz zusammengefasst die Gameplay-Basis. Und Full Disclosure, wir haben bereits diesen Podcast einmal versucht aufzunehmen und ich habe mich verheddert in einem Netz aus Systemen, die ich alle versucht habe, brav und fleißig zu erklären. Das ist aber erstaunlich verwirrend. Selbst für jemanden, der das Spiel neu spielt, gibt es da so viele Systeme und verschiedene Zwiebelschichten zu entdecken, weswegen ich wirklich beim Roboter-Schach anfangen würde. Ein isometrisch dargestelltes Feld, 8x8 Felder groß, also so groß wie ein Schachbrett, auf dem wir am Anfang der Runde unsere drei Roboter verteilen, auf dem ein paar Gegner zu sehen sind und dann geht's los. Rundentaktik.
Okay, Rundentaktik. Bevor wir ins Gameplay-Detail reingehen, möchte ich aber noch ganz kurz klarstellen, das kann ich ja vielleicht mal ganz kurz erzählen. Also bei Into the Breach, wenn ich es richtig verstanden habe, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, geht es darum, die Aliens, eine Alien-Spezies aus Insektoiden-Aliens hat die Erde überrannt und die Kontrolle über die Erde übernommen und die letzte verbliebene Menschheit kommt auf die Idee, gegen die haben wir gar keine Chance. Wir müssen drei Roboter oder drei Mechs zurück in die Vergangenheit schicken und die Invasion verhindern, da wo sie passiert. Und das sind dann eben diese drei Roboter oder Mechs, von denen du gesprochen hast, mit denen wir dann rundenweise auf viereckigen Feldern diese Schlachten abarbeiten. Habe ich das richtig zusammengefasst, die Prämisse?
Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich Aliens sind. Es können doch Monster sein, weil sie aus dem Erdboden gebrochen kommen, aber genau so ist es. Man reist zurück in der Zeit und versucht, diese Zeitlinie zu einem guten Ende zu führen.
Okay, und jetzt habe ich dieses Schachbrett und es sieht ja wirklich auch aus, so ein bisschen wie ein Schachbrett, weil es eben wie, genau wie bei Schach, diese 8x8 Felder gibt. Dort positioniere ich dann zu Anfang einer jeden Schlacht meine drei Mechs-Roboter. Mhm. Ich sehe aber auch schon, wo die ersten Feinde stehen.
Ja, die werden sich aber noch bewegen. Man sieht bloß, wo sie starten. Und prinzipiell ist das Spiel sehr, sehr ähnlich wie diese klassischen Runden-Taktik-Spiele, wie so ein Incubation, ne? Um ein deutsches Spiel zu nennen, oder ein Tactics Ogre oder ein Final Fantasy Tactics. Das heißt, es geht um Positionierung und darum, möglichst schlaue Synergien zu nutzen und ein bisschen Teamwork zu betreiben. Das hat aber einen großen Clou. Weil wir Zeitreisende sind, wissen wir, wie die Zukunft aussieht. Das heißt, das Rundenspiel System funktioniert ein bisschen anders. Das heißt, wenn ich meine Roboter positioniert habe am Anfang der Runde, das geht bloß auf einem begrenzten Bereich, sodass man sie nicht direkt neben die Gegner stellen kann, bewegen sich die Gegner, aber sie greifen nicht an, sondern man sieht ihre Intentionen. Das wird alles visuell dargestellt. Trotz des Pixel-Looks ist das eigentlich ganz gut erkennbar, aber auch diese Bildsprache muss man noch lernen. Da sieht man dann rot markierte Felder, wo Treffer landen werden. Man sieht gepunktete Linien, wo jetzt zum Beispiel eine Heustrecke in einem großen Bogen ein Projektil werfen wird oder wo so ein komisches Panzervieh langrennen wird mit einer Ram-Attacke. Diese Monster zielen alle auf deine Einheiten oder auf wichtige Infrastruktur auf der Map. Da stehen zum Beispiel Gebäude, die versorgen das Grid mit Energie. Und das Grid ist sozusagen dein Lebensbalken. Dieser Lebensbalken, diese Grid-Energie bleibt von Mission zu Mission genauso bestehen, wie man das halt geschafft hat. Es gibt Möglichkeiten, diese Energie wieder aufzuladen, aber immer wenn ein Gebäude fällt, sinkt dieser Balken und wenn der gesunken ist, ist diese Zeitlinie draufgegangen. Dann hat man versagt. Also sollte man möglichst versuchen, und das ist der große Reiz am Spiel, das, was die Gegner vorhaben, zu verhindern. Und weil man eben aus der Zukunft kommt, weiß man, was sie tun wird und kann dann agieren. Also nachdem die Gegner ihre Position bezogen haben und ihre Ziele ins Visier genommen haben, könnte man die Runde einfach beenden und die Gegner führen die Angriffe aus. Oder man bewegt seine Roboter und benutzt ihre Spezialfähigkeiten, um das eben zu verhindern. Und das ist eben nicht bloß angreifen, das gibt's auch. Viele Roboter beherrschen diverse Angriffe und Waffen. Vor allen Dingen aber manipuliert man die Gegner, die Position der Gegner. Es gibt in jedem Squad einen Damage-Dealer in irgendeiner Form. Ich habe zum Beispiel großen Spaß gerade mit dem Blitzkrieg-Team. Der schickt einen Blitz los, der durch Häuser und andere Gegner hindurchschlagen kann. und so eine lange Schadenskette erzeugen kann. Es gibt in der Regel ein Artilleriegeschütz, das eine hohe Reichweite hat und da habe ich einen, der wirft einen Stein und alle umliegenden Felder werden durch die Druckwelle bewegt. Das heißt, wenn ich einen Stein neben einen Gegner werfe, rutscht der ein Feld weiter und zielt dann vielleicht gar nicht mehr auf ein Haus, sondern auf einen anderen Gegner.
Okay, pass auf. Okay, das versuche ich zu verstehen. Das klingt nämlich total spannend, offen gestanden, wie du das hier schilderst. Das heißt, ich habe das richtig verstanden. Ich sehe in jedem Zug oder vor jeder Runde, was der Gegner in der nächsten Runde machen wird.
Ich sehe nicht, wo er sich positionieren wird. Also, nachdem ich denn die Runde abgeschlossen habe, sagen wir mal, ich habe 3 von 4 Gegnern besiegt, der 5. schießt ins Leere. Dann ist sozusagen wieder der Gegner dran, aber er wird sich immer nur bewegen, bevor ich mich bewegen und angreifen kann.
Okay, das heißt, der Gegner positioniert sich, das siehst du vorher noch nicht, dann kommst du dran, aber dann siehst du, was er in der nächsten Runde tun wird, also die Aktion, die er ausführen wird. Und dann sehe ich zum Beispiel, okay, der Gegner schießt jetzt dort drüben auf das Haus und der Gegner schießt hier auf meinen Roboter. Und dann ist sozusagen die Entscheidung weniger, ich muss die jetzt alle so schnell wie möglich umbringen, wie man das häufig in Rundentaktikspielen hat, sondern ich muss aus dem, was sie in der nächsten Runde machen, ein möglichst optimales Ergebnis erzielen, indem ich zum Beispiel sage, den schubse ich ein Feld weiter nach links, dann trifft er das Haus nicht, sondern mit dem Angriff, den er ausführen wird, schießt er ins Leere.
Genau, oder optimalerweise trifft er einen anderen Gegner. Und das führt ziemlich weit, sodass man wirklich im Optimalfall 10 Minuten lang schweigend auf den Monitor schaut und keine einzige Aktion durchführt, sondern bloß Möglichkeiten durchgeht.
Also so ein bisschen kann man das dann vergleichen wie mit so einem klassischen Schachproblem, so matt in 3 Zügen. Ja. Wie kommst du dorthin?
Ja, es hat auch ein bisschen was von Sokoban, weil sehr, sehr viele Angriffe und Roboterfähigkeiten haben damit zu tun, dass man die Gegner bewegt. Es gibt einen Spezialangriff, da saust man in einer geraden Linie und alle Roboter auf dem Weg werden entweder nach links oder nach rechts weggeschleudert. Es gibt einen Roboter, der stößt in alle 4 Richtungen Gegner weg. Es gibt Waffen, die ziehen Gegner an. Es geht sehr, sehr viel darum, die Position des Gegners zu manipulieren und eben auch die ihre Angriffe irgendwo anders hinzurichten. Und dann muss man priorisieren. Den eigenen Roboter zu beschädigen, ist nicht schlimm. Die werden nach jeder Mission geheilt. Das Energiegrid zu beschädigen, also eins der Häuser kaputt gehen zu lassen, ist nicht optimal. Schlimmer noch ist es, wenn man Zusatzziele, die auf der Map verteilt sind, verliert. Das können so irgendwelche Fabriken sein, die man beschützen muss, Solarpanels, irgendwelche Fahrzeuge, die da auch rumstehen. Denn dann bekommt man keine Belohnung am Ende der Runde. Und nur durch die Belohnung kann man im Spielverlauf sein eigenes Squad verbessern. Also das ist so eine ganz, ganz schlimme Min-Maxing-Geschichte. Das führt dann sogar dazu, dass man sich anzeigen lassen kann, in welcher Reihenfolge die Gegner angreifen. Und das ist auch eine wichtige Information. Es gibt einen Button dafür, da kann man sich die Angriffsreihenfolge anschauen. Okay, und dann kann man dann eben den Gegner, der zuerst angreift, so ausrichten, dass er vielleicht auf den Gegner schießt, gegen den man kein anderes Mittel mehr hat. Aber dann kann man eben den Gegner als Angriff nutzen. Oftmals gibt es eine perfekte Möglichkeit, einen Zug zu spielen. Immer wieder, dank des bösen Herrn Zufall, kommt es aber auch vor, dass man irgendwas opfern muss.
Okay, bevor wir auf den Zufall... Das ist nett. Den Zufall will ich gleich noch ansprechen, wenn wir nämlich dann wirklich über die grundlegenden Mechaniken reden. Was mich noch interessiert ist, dass im Gegensatz zu vielen anderen dieser Rundentaktikspiele, es geht ja nicht darum, die Map von Gegnern zu säubern, die eh relativ überschaubar ist, diese Map, sondern es geht ja, wie ich es verstanden habe, in jeder dieser Maps darum, dass man 5 Runden lang war es, glaube ich, durchhält und in jeder Runde spawnen neue Gegner. Und dein Ziel ist eigentlich nur so unbeschadet wie möglich, selbst du mit deinen Mechs und gleichzeitig auch die Bevölkerung, die Infrastruktur, also so unbeschadet wie nur irgendwie möglich aus der Map rauszukommen. Das visualisiert dann ja oder setzt in Spielmechanik so dieses, wir versuchen nur diese Invasion zu überleben, schon noch so ein bisschen um, oder?
Schon. Es ist insbesondere auf einem normalen oder auf einem hohen Schwierigkeitsgrad sind das schon sehr, sehr viele Reinforcements, also Nachschub, der aus der Erde gebrochen kommt. Das ist auch etwas, nachdem die Gegner sich bewegt haben, sieht man nicht bloß, wo sie angreifen werden und in welche Richtung sie schießen, sondern auch am Boden ein Symbol, ein rotes. Hier werden jetzt gleich in der nächsten Runde neue Gegner durch den Boden gebrochen kommen. Wenn man schlau ist, schafft man es durch Druckwellen oder andere Manipulationen, eigene Roboter oder besser noch Gegner auf diese Felder zu rücken, denn in der nächsten Runde versucht dann ein Gegner zu spawnen, schafft es nicht und verpasst der Einheit, die oben drüber steht, einen Schaden. Es gibt viele solche Momente, ja, brennende Felder, die auch dem Gegner einen Punkt Schaden geben. Es gibt Eisflächen, die, wenn man sie beschießt, zu Wasser werden, wo gewisse Gegner drin sterben oder Gegner ins Wasser schubsen. Es gibt auf einer späteren Insel Säurepfützen, die, wenn man Gegner da reinschubst, nehmen sie doppelten Waffenschaden und all sowas. Es ist unfassbar komplex. Wirklich in jeder Runde gibt es schachähnlich viele Möglichkeiten. Und deswegen ist es auch gut, dass man bloß 5 Runden durchhalten muss, weil das wird exponentiell komplexer und schwerer zu beherrschen. Insbesondere, wenn man eben nicht jeden in jeder Runde schafft, alle Gegner zu besiegen, sondern bloß sie mehr oder weniger zu neutralisieren, in dem Sinne, dass sie keinen Schaden machen. Und dann kommen neue dazu und dann wird es richtig, richtig stressig. Aber es gibt nie Zeitdruck. Man kann so viel überlegen, wie man will. Und dank des Zeitreisethemas gibt es auch pro Runde, es sei denn, man hat noch einen speziellen Piloten freigeschaltet, dann sogar zweimal pro Match, die Möglichkeit, die Runde zu resetten, nachdem man Mist gebaut hat. Weil man ist ja ein Zeitreiseteam. Das ist cool.
Okay, das klingt alles super interessant. Ich muss das, glaube ich, echt mal spielen. Was mich jetzt interessieren würde, du hast es schon angesprochen, nämlich den Bruder Zufall. Vielfach ist es ja bei solchen Spielen so, dass die nach einer Mechanik funktionieren. Keine Ahnung, du schießt jetzt mit einem deiner Roboter / Max auf so ein Alien und dann hat das irgendwie eine 70% Chance zu treffen.
Mm.
Funktioniert das auch über solche Trefferchancen oder es gibt ja auch das andere Modell, wenn du triffst, triffst du immer?
Mathe, pure Mathematik. Du hast nicht viele Energiepunkte, deine Max haben so 2 bis 4 Energiepunkte im Basisausbau, die kann man dann noch upgraden. Die Gegner haben so in den ersten Missionen 1 bis 3 Lebenspunkte. Das ist alles wirklich Kopfrechnen. Und dir wird in den Tooltips angezeigt und auch wenn du zum Beispiel den Angriff auswählst und über ein Feld führst, wird dir genau gezeigt, so viel Schaden werden auf diesem Feld gemacht. Gegner, die hier und Gegner, die hier stehen, werden in diese Richtung ein Feld gerückt. Du siehst also ganz genau, wie viel Schaden du ausrichten wirst. Und da gibt es auch noch so Nuancen, da wäre ein Gegner, den ich irgendwo hinschubse und der trifft gegen etwas, zum Beispiel gegen einen anderen Gegner oder gegen einen Berg, dann nimmt der auch einen Schaden. Und der andere Gegner, der von dem geschubsten Gegner getroffen wird, nimmt auch Schaden. Und so muss man sich dann eben zusammenpuzzeln. All die verschiedenen Möglichkeiten, wie diese ganzen Einzelteile auf der Map miteinander kollidieren und interagieren können und die Art und Weise, wie man sie manipulieren kann, da muss ich sagen, damit hatte ich meine riesen Not, die ersten 2 Spielstunden. Und der große Clou war es dann auf einfach zu schalten. Da ist nicht so viel Nachschub, da hat man ein bisschen mehr Muße und hat nicht so viele Probleme auf der Karte. Und da habe ich erst die richtige Denke für das Spiel gelernt. Also alle, die hieran interessiert sind, die sollten definitiv auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad einsteigen. Jetzt fällt mir normal inzwischen auch nicht mehr so schwer. Und es ist definitiv Geschmackssache. Es ist keine klassische Rundentaktik. Es ist eher so ein bisschen Schach. Und Sukuban mit drin. Also gerade diese Vorstellung von Dingen, die sich bewegen. Und ich sehe es nicht, sondern ich muss mir überlegen, okay, wenn ich den Gegner dahin geschubst habe, dann wird er dahin schießen, dann wird sein Treffer da landen. Es sei denn, ich werde dann diesen Gegner mit dem Roboter dorthin schubsen. Mein Gott, das hat Hirnschmerzen verursacht. Es ist nicht so 100% das, was ich suche in dem Spiel, aber ich muss es anerkennen, dass es wirklich gut funktioniert, dass es eine extrem stimmig komponierte kleine Tüftel-Strategie-Spielgeschichte geworden ist.
Es klingt wirklich total wie ein Schachproblem, so wie du es darstellst. Also wirklich, wo man dann diese Stellung vor sich sieht in der Zeitung oder irgendwo im Netz und dann eben da sitzt, okay, ich gehe dahin, er geht dahin, ich ziehe dorthin, er zieht da drüben hin, dass das alles so ein bisschen vor deinem inneren Auge stattfindet.
Ja, und jeder Screenshot von Into the Breach ist für einen Spieler, der das wirklich oft gespielt hat und gut kennt, ein kleines Problem. Du wirst instinktiv, wenn man jetzt mal annimmt, man kennt inzwischen die ganzen Roboter von dem vom Aussehen her, weil die haben alle verschiedene Eigenschaften. Es gibt diverse Squads freizuschalten. Insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Squads plus ein Geheimsquad, das sind jeweils 3 völlig verschiedene Roboterkombinationen, die alle eine komplett eigene Spielweise haben. Und das macht das auch noch so reizvoll.
Okay, jetzt noch eine abschließende Frage zu dieser grundlegenden fundamentalen Mechanik. Denn, so wie du das jetzt geschildert hast, ist es ja enorm wichtig, dass das Spiel visuell und wahrscheinlich auch das Interface diese ganzen Gedankenspiele vor dem inneren Auge auch wirklich gut umsetzt und dafür sorgt, dass die übersichtlich bleiben. Das Schöne beim Schach zum Beispiel ist ja, dass wenn man das einmal beherrscht hat, so ein Schachbrett sehr, sehr übersichtlich aufgebaut ist. Das heißt, ich weiß dann, wie die einzelnen Figuren ziehen können und so weiter und so fort. Es fällt mir nicht sonderlich schwierig, das Brett zu lesen, um es so auszusprechen oder auszudrücken. Ist das bei Into the Breach auch so?
Es geht so. Es gibt Sachen, die muss man, also visuelle Clues, die muss man lernen. Zum Beispiel gibt es einen relativ subtilen Grafikeffekt, dass Objekte oder die eigenen Einheiten durch so eine Art Spinnennetz gebunden sind, sodass man erst den entsprechenden Gegner mindestens einmal anstupsen muss, bis das zusammenbricht. Manchmal, wenn viele Gegner, die teilweise sogar Flächenschaden ausüben, ihre Angriffe auf die Spielwelt projizieren, und dann vielleicht noch ein Umgebungseffekt auftaucht. Zum Beispiel gibt es Maps, auf denen bricht die Erde zusammen, auf denen gibt es Flutwellen oder ein Vulkan bricht aus. Dann werden auch noch Geländefelder gelb markiert, wo jetzt in der nächsten Runde Schaden eintreffen wird. Dann kann es ganz schön viel sein. Dann muss man stellenweise echt aufpassen, dass man nichts übersieht, nichts verpasst. Aber prinzipiell muss ich sagen, mit den begrenzten Mitteln, die sie haben, das Spiel hat einen relativ groben, meiner Meinung nach aber wirklich stimmigen Pixel-Look, dass es dafür ein wirklich sehr gut lesbares Spiel ist.
Okay, dann gehen wir jetzt mal die Spielebene weiter drüber. Denn es gibt ja nicht nur, wie ich das verstanden habe, eben diese einzelnen Karten, auf denen man spielt, diese 8x8 Felder, großen Schachfelder in Anführungszeichen, sondern in einem Durchlauf des Spiels werden die ja aneinandergereiht in so einer gewissen Progressionsart. Man bewegt sich ja über so eine Übersichtskarte, die dann aus einzelnen Schlachtfeldern besteht, und kämpft sich so sozusagen die Erde wieder frei. Erzähl mir was über diese Übersichtskarte. Suche ich mir die Schlachtfelder aus? Ist das vorgegeben? Ist das eine lineare Progression? Wie funktioniert dieses System?
Das System basiert darauf, dass es vier Inseln gibt. Die sind unterschiedlich, was das Gelände angeht. Es gibt zum Beispiel die gemäßigte Insel, die hat Wasserfelder. Ich habe es ja vorhin schon erzählt, man kann Gegner ins Wasser werfen, das hilft. Es gibt eine Wüstengegend, da hat es sehr viel Sand. Wenn da ein Angriff ausgeführt wird, bleibt eine Staubwolke übrig, die verhindert, dass Gegner in dieser Staubwolke stehend Angriffe ausführen können. Du siehst, das ganze System wird immer komplexer. Es gibt immer noch eine Schicht obendrauf. Es gibt die Eisschicht, wo es Gegner gibt, die dich einfrieren können, was auch besondere Effekte hat. Es gibt eine Müllwelt, wo Säurepfützen rumliegen. Ja, es gibt vier Inseln, die haben vier verschiedene Besonderheiten. Die eignen sich vielleicht auch je nach gewähltem Roboter-Squad mehr oder weniger. Zwei von denen muss man mindestens befreien, um die finale Schlacht freizuschalten. Das ist so das große Ziel. Und die finale Schlacht zu gewinnen, das heißt, ich kriege den Abspann zu sehen. Innerhalb der Inseln kann ich mir Missionen auswählen. Da bekomme ich eine kleine Preview, wie die Map aussieht und welche Zusatzziele ich da erfüllen muss. Ich habe ja schon vorhin gesagt, die Zusatzziele sind das eigentliche Ziel. Die 5 Runden durchhalten, das sollte jeder schaffen. Aber diese blöden Zusatzziele erfüllen ist absolute Pflicht, denn nur damit kann man seine Roboter langfristig upgraden und auch diesen blöden Gesundheitsbalken, diesen Grid-Level oben halten. Und dann suche ich mir dann eben, oftmals habe ich die Wahl, so ein bisschen geografisch sortiert die Maps aus. Also man sieht, auf diesen Inseln gibt es so 7, 8 Regionen und da kämpfe ich mich so ein bisschen vor, so XCOM-mäßig. Grün ist die einzige verbliebene, das Hauptquartier, und die Anliegenden sind rot gekennzeichnet und da wähle ich halt eine von denen aus und die wird dann auch grün und dann kann ich von den angrenzenden wieder auswählen und wenn ich 4 von denen geschafft habe, wird der Endkampf freigeschaltet und ich muss das Hauptquartier beschützen und dann ist die Insel geschafft. Die Corporation, die dieser Insel gehört, das sind 4 schrullige Charaktere, die auch so ein bisschen den Kampf kommentieren. Aber das ist alles sehr subtil, Story und Inszenierung. Das hält sich eher so zurück. Und dann kann man eben bei diesem Konzern Upgrades kaufen mit den auf dieser Insel freigeschalteten Belohnungen. Und ja.
Okay, das heißt, da ist auch so eine Art Progressionssystem deiner Mechs-Roboter mit integriert. Ja. Was kann ich denn da zum Beispiel freischalten? Wie wichtig sind die denn? Ist das ein sehr komplexes, kompliziertes System oder ist das eher ein einfaches Upgrade-System?
Es wirkt relativ komplex, bis man ein bisschen dahinter gestiegen ist. Man kann neue Waffen freischalten oder Zusatzausrüstung, passive Boni für die Roboter, dass sie zum Beispiel bepanzert sind, dass Schadenspunkte von einem einfach ignoriert werden. Es gibt die Möglichkeit, dass Staubwolken für den Roboter oder für die Gegner plötzlich auch schädlich sind. Solche Upgrades. Es gibt aktive Waffen, die man zusätzlich installieren kann. Die sind aber in der Regel sehr, sehr situativ. Die haben meistens damit zu tun, dass man Gegner bewegt, die kosten auch eine gewisse Anzahl an Energie, mit denen komme ich nicht so gut klar. Man kann Energiepods kaufen, die kann man auch sonst in den Missionen manchmal verdienen. Und das ist so ein bisschen eine Brücke zu FTL. In FTL hatte man ja auch ein Raumschiff, wo man diverse Energieressourcen hatte, die man dann verteilen konnte. Und genauso kann man in Into the Breach in den Mechs halt mehr Reaktorkerne installieren und dann die Energie, die diese zur Verfügung stellen, umleiten oder verteilen entweder auf die Hauptwaffe, die dann mehr Schaden macht, oder auf mehr Movement, auf mehr Energie. Da kann man dann eben so gelbe Upgrade-Böppel verteilen, je nach Mech. Dann kann man noch neue Piloten freischalten oder das Grid heilen. Also es gibt durchaus sinnvolle Upgrades, die auch wirklich spürbar das eigene Team besser machen, die wirklich den entscheidenden Hauch Unterschied machen, ob man das am Ende schafft oder nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Primärwaffe um einen Schadenspunkt verbessert habe, wenn ich mein komplettes Robo-Squad in Sachen Hitpoints oder Bewegung deutlich verbessert habe, oder wenn ich bei diesem einen Roboter, habe ich jetzt freigeschaltet, beim letzten Run, der echt gut lief, die Möglichkeit, dass ich ihn bei der ersten Runde beliebig auf dem Feld positionieren kann, also auch da, wo die Gegner stehen, und eigentlich normalerweise ich keinen meiner Team spawnen kann. Er kommt dort vom Himmel gefallen und macht auch noch Schaden und ist in einer tollen Position in der ersten Runde. Sowas ist schon gut. Und Piloten gibt's auch noch. Das sind somit die besten Upgrades, weil die bringen passive Boni.
Okay, jetzt, wie muss ich mir so einen Run, wie du ihn jetzt gesagt hast, vorstellen? Du hast gesagt, es gibt diese 4 Inseln. Wie viele Kämpfe mache ich pro Insel? Wie viele dieser 8x8 Felder großen Schlachten schlage ich?
5 Kämpfe pro Insel. Du fängst in der Regel mit der normalen Insel an. Die ist so ein bisschen Berge, Wälder, Felder und Wasser, weil die ist die einfachste. Und du hast dabei stets das Ziel oder den Wunsch, den Anspruch an dich selbst, perfekt zu spielen. Das heißt, jedes einzelne Subziel zu schaffen, möglichst keinen Schaden am Grid zuzulassen, möglichst diesen Energiebalken auf 100% zu halten. Denn wenn man dann noch zusätzliche Energie aufsammelt, dann gibt es da noch so einen Zusatzbonus. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gebäude heile bleibt, obwohl es vom Gegner angegriffen wird. Das wird ja aber auch alles transparent angezeigt. Das ist so der eigene Anspruch. Denn wenn du die Insel perfekt schaffst, also diese 5 Matches, du suchst dir halt Missionen aus, wo dir die Belohnung gefällt. Ich will zum Beispiel nur Reputationspunkte für den Shop. Dann suche ich mir halt Missionen auf dieser Insel aus, auf dieser Landkarte, wo es möglichst viele dieser Sterne gibt. Oder mein Lebensbalken, in Anführungszeichen, der Grid-Balken ist ein bisschen kleiner. Suche ich mir Missionen aus, wo es Blitze, also diese Grid-Energie als Belohnung gibt für die Zusatzziele. Und irgendwann wird nach 4 normalen Missionen wird die finale Mission der Insel freigeschaltet, wo ich das Hauptquartier verteidigen muss. Das spielt sich nicht groß anders. Meistens ist dann bloß ein etwas stärkerer Gegner auf der Map. Im Idealfall schaffe ich auch das perfekt mit allen Zusatzzielen, bekomme dafür noch einen fetten Bonus vom CEO des Konzerns geschenkt. Das kann ein guter Pilot sein oder noch ein Energiereaktor für den Mac. Gehe dann einkaufen und dann überlege ich mir, ich muss mindestens eine Insel noch schaffen. Ich kann aber auch alle 4 Inseln erst erledigen, bevor ich in die finale Mission gehe. Die finale Mission wird dann auch vom Schwierigkeitsgrad angepasst. Also es ist nicht unbedingt schwieriger oder einfacher, wenn ich jetzt alle Inseln mache. Es ist einfach Geschmackssache. Es gibt verschiedene Achievements. Das ist eigentlich alles. Und dann überlege ich mir halt, welche Insel nehme ich als zweites, wenn ich das Roboter-Team habe, das besonders mit Staub arbeitet, mit Staubwolken und die dann auch irgendwie elektrisch auflädt, dann nehme ich garantiert die Wüsten-Map, weil ich dann am Ende eines Matches bestimmt die Hälfte des Schlachtfelds in Staub gehüllt habe und die Gegner sehr, sehr wenig tun können. Es gibt ein Team, das arbeitet sehr viel mit Eis, das ist vielleicht auf der Eisinsel besser aufgehoben. Es gibt ein Team, das arbeitet mit Säureschaden, dann nehme ich vielleicht als nächstes die Säureinsel. Dann schaffe ich noch eine zweite Insel, dann überlege ich mir, wie stehe ich gerade da, sind sie gut geupgradet, habe ich gute Chancen bei der finalen Mission, weil die ist echt knackig, dann gehe ich die vielleicht an oder ich sage mir, ein paar Upgrades brauche ich noch, ich versuche noch eine dritte oder eine vierte Insel. Spätestens dann aber gibt es eine relativ harte Mission mit vielen Gegnern, wo man viele, viele Runden durchstehen muss und mit dem letzten, also mit dem, was man an Lebensbalken über die ganze Kampagne gerettet hat, muss man diese finale Mission dann bestehen. Und wenn man sie geschafft hat, das erste Mal ist mir das nach 4 Stunden gelungen. Das fühlt sich gut an.
Das heißt aber, es ist nicht mehr so, weil FTL, das hast du ja schon angesprochen, also vom Entwickler das Vorgängerspiel, das ja auch sehr, sehr bekannt ist und sehr, sehr beliebt ist, da ging es ja darum, dass man mit einem Raumschiff vor einer Bedrohung davonfliegt und das Raumschiff hatte verschiedene Crewmitglieder und man musste so weit wie möglich kommen. Das ganze Spiel war aber darauf aufgebaut, dass man so die ersten, ich sag jetzt mal die ersten paar Versuche, es sehr wahrscheinlich nicht schaffen kann, zum Ende zu kommen. Es ging mehr oder weniger darum, so der Weg ist das Ziel, das Ganze so zu optimieren, immer so besser zu machen, jeden neuen Versuch so zu verbessern, dass man weiterkommt und weiter und weiter. Und irgendwann nach 20 Versuchen oder 30 Versuchen war man dann tatsächlich so gut und so weit genug, um wirklich das Ende des Spiels zu sehen. Da jetzt bei Into the Breach klingt das nicht ganz so extrem wie bei FTL.
Nee, das ist definitiv beherrschbarer und deswegen ist es auch für mich nicht so wirklich ein Roguelike-Spiel. Das ist kein Spiel, was sozusagen in jedem Durchgang völlig neu arrangiert und zufällig ist. Klar, alle Matches, also alle Kämpfe, die ich durchführe, sind Zufall. Das sind zufällige Gegner auf Zufallskarten. Aber es ist stets alles sehr berechnet und beherrschbar. Die ganze Spielstruktur ist relativ kompakt. Ich glaube nicht, dass man mehr als 2 Stunden braucht, es sei denn, man überlegt wirklich lang und das Spiel lässt einem jede Zeit dazu überlegen. Das ist für mich fast wie ein neues Genre, das Kompaktspiel. Es bietet sozusagen einen kontrollierbaren, beherrschbaren Umfang pro Spieleinsatz. Das heißt, ich werde hier nicht die ganze Nacht dran sitzen, sondern ich habe hier so ein nettes Spielhäppchen von, sagen wir mal, einer Stunde, 90 Minuten, das mich inspiriert und fordert. Ich habe gewisse Strukturen, die ich gut kenne. Ich kann die verschiedenen Mech-Squads sehr gut kennenlernen. Ich kann meine Spielweise mit denen optimieren. Ich kann immer besser werden darin, das Schlachtfeld zu lesen und strategische Entscheidungen zu treffen. Ich kann relativ präzise hinarbeiten auf die Upgrades, die ich haben will und die Art und Weise, wie die Mechs ausgestattet sind. Das ist alles nicht so das Roguelike, wie es FTL war, was sehr viel chaotischer war, was sehr viel mit Glück zu tun hatte, mit Zufallsereignissen. Das da ist eher so eine Art, ein Kompaktspiel, das aber trotzdem jedes Mal eine frische Herausforderung bietet, aber trotzdem dir auch die Möglichkeit gibt, ein Stück dein Spiel zu entwickeln. Genauso wie Slay the Spire gewesen ist im Bereich Sammelkartenspiele. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz erfreuliche Entwicklung, dass hier praktisch so eine neue Art Genre entsteht. Also ich würde jetzt mal Compact Games etablieren.
Also das ist dann jetzt schon so ein bisschen so, das Erste, was mir jetzt so als Assoziation in den Sinn kommt, ist schon so ein bisschen wie, keine Ahnung, Solitär zum Beispiel. So ein Match ist relativ überschaubar, aber das muss nicht Nachteil sein, insofern, dass man dann sagen würde, hey, das Ding ist ja nach 2 Stunden durchgespielt, sondern ehe man sich versieht, hat man dann irgendwie an 5 Abenden schon 20 Stunden reingesteckt.
Ja, und dazu gibt dir das Spiel auch noch jede Menge, ja, so Karotten vor die Nase. Neue Max-Squads schaltet man beispielsweise frei, indem man mit jedem dieser Squads Achievements erfüllt. Ich lese mal ein paar vor. Eine Einheit 4 Felder entfernt teleportieren. Eine Schlacht beenden mit 12 Feldern, die gerade brennen. Das ist die Achievement-Liste für das Feuerteam, das auch einen Teleport-Roboter hat. Und 5 Gegner gleichzeitig in Brand setzen. Dadurch kriegt man Münzen durch diese Achievements. Und mit diesen Münzen schaltet man dann eben neue Mech-Squads frei. Die spielen sich dann halt auch immer wieder alle komplett anders. Die muss man zum Teil auch wirklich verstehen. Das sind die Zenith-Guard, die so ein bisschen auf Energieschilder setzt und eine Laserkanone, die blicke ich zum Beispiel nicht. Dafür Blitzkrieg, ja, mit dem Elektrolasso, fantastisch. Und es ist so schön, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Wenn man nämlich eine Mission schafft und die ganzen Häuser bleiben stehen, da poppen dann kleine Sprechblasen auf und bejubeln die Leistung deines Teams. Und da gab es zu lesen, Moment, wo habe ich es hier? The Blitzkrieg saved us!
Oh.
Okay. Das Team heißt The Blitzkrieg.
Ja.
Jedenfalls, es gibt immer was zu tun. Ich glaube, das ist kein Spiel für jemanden, der es einfach nur durchspielen will. Dann hat er bloß an der Spitze des Eisbergs gekratzt. Das ist ein Spiel, das will wieder und wieder und wieder gespielt werden. Das kann man sich langsam so zu 100% freischalten. Da hat man auf jeden Fall zu tun, bis man alle Roboter Squads freigeschaltet hat, bis man in den Missionen über alle Piloten gestolpert ist. Am Anfang eines neuen Spiels kann man sich immer einen Piloten aussuchen. Dann kann man entweder den bereits geupgradeten Piloten aus dem letzten Run mitnehmen oder man wählt eben einen, der insgesamt jemals freigeschaltet
ist. Du rennst zu weit weg.
Okay.
Entnehme ich dem, dass wenn mein Run scheitert, ich einen, weil es ist ja Zeitreise, nehme ich an, ich einen meine so weit, wie ich ihn da schon geupgradeten habe, mit in den nächsten Run nehmen kann.
Ja.
Ah, und siehst du? Das musst du erklären.
Das ist wichtig. Das ist auch das Einzige, was man sozusagen aus einem Run überhaupt mitnimmt ins nächste Spiel. Ist ein geupgradeter Pilot, der bringt dem eigenen Roboter halt so Vorteile wie mehr Grid-Energie, mehr Gesundheitspunkte, vielleicht noch irgendeinen passiven Bonus wie ein zweites Mal Reset pro Match oder der Roboter startet mit dem Energieschild, sodass er einen Treffer aufsaugt. Sowas. Und ansonsten ist die einzige Metaprogression, was ich eben erzählt habe, mit den Münzen, was neue Robot-Squads freischaltet. Ansonsten spielt man das Spiel einfach so für sich, für die Reise ins Ziel.
Das heißt, es gibt auch keinen Multiplayer-Modus oder Co-op oder so?
No, Sir.
Okay.
Nein.
Nein, alles klar. Dann sag mir doch noch zum Abschluss 2, 3 Sätze über die Präsentation. Du hast ja schon erzählt, das hat einen sehr pixeligen Look, so einen pixeligen Retro-Look. Das muss ja nichts Verkehrtes sein. Es sieht jetzt offen gestanden auf den Screenshots wirklich nicht sonderlich ansprechend aus. Das sieht auch farblich eher so, ja, so Erdfarben, Erdtöne und so weiter. Das muss ja alles nichts Schlimmes sein, solange das Spiel hinten dran stimmt. Das ist definitiv aber anscheinend kein Spiel, was man wegen der Grafik oder wegen der Präsentation spielt. Erzähl mir noch was zum Sound. Da habe ich zum Beispiel sehr viel Gutes gelesen.
Mhm. Da läuft vom gleichen Komponisten wie bei FTL ein ganz angenehmer Elektronik-Soundtrack im Hintergrund, der so ein bisschen eine wirklich gute Stimmung vermittelt. Es geht hier um das Überleben der Welt. Wir sind Zeitreisende und wir haben diesen fucking Weg-Aliens oder Monstern oder was auch immer es ist, in den Arsch zu treten. Die ist ein bisschen pathetisch, die erzeugt Dringlichkeit und die ist wirklich ordentlich. Also die ist hochwertig abgemischt und die passt hervorragend zum Spiel. Also dafür gibt es einen Daumen hoch.
Okay.
Die Soundeffekte ansonsten, und das ist nicht der Rede wert. Und bei der Grafik, mein Gott, die ist wirklich relativ detailarm. Aber ich mag diesen Stil. Ich finde, das ist alles wie aus einem Guss. Es wirkt irgendwie reduziert auf das Nötigste. Sie machen hier nicht zu viel mit Pixeln. Es gibt halt nur eine begrenzte Anzahl von Schattierungen. Das wirkt alles wie aus einem Guss. Es ist eine sichtbare Evolution von FTL, wo sie herkommen. Dafür gibt es auch einen Daumen nach oben. Aber das ist definitiv Geschmackssache.
Okay, dann glaube ich, weiß ich zumindest erstmal alles, was ich über das Spiel wissen möchte. Und das klingt total interessant. Ich muss mir das echt jetzt mal angucken. Das Einzige, was ich noch nicht weiß, ist deine Wertschätzung. Herr Stange, die Bühne gehört Ihnen. Licht aus, Spot an.
Ja, Monolog ab. Liebe Leute, Into the Breach ist ein faszinierendes Spiel. Es kostet aktuell 14,99 € bei Steam. Man bekommt das Vorgängerspiel FTL aktuell noch gratis dazu. Ich finde, das Spiel ist sein Geld wert. Es hat mich sehr gut für viele, viele Stunden unterhalten. Es hat mich gefordert, es hat mich beschäftigt, es hat mich auch ganz schön wütend und frustriert gemacht. Viele, viele Runs habe ich abgebrochen, indem ich einfach das Spiel komplett geschlossen habe und sauer war. Aber wer auf der Suche nach so einem Spiel ist, so nach einer Tüftelei, die man auch mal liegen lassen kann, aber die immer wieder gut dazwischen passt, die anregt und die inspiriert und vor allen Dingen, wer damit klarkommt, dass da sehr viel Sokoban drin steckt, sehr viel Kisten schieben, sehr viel räumliches Vorstellungsvermögen auf zwei Achsen, der sollte das sich einfach, ja, sollte sich das kaufen, denn das ist das Geld wert. Und es, ich denke, ist auch keine allzu schwierige Kaufentscheidung, weil es relativ klar macht, auch vom Trailer her, wenn man sich den anschaut, was für eine Sorte Spiel das ist. Der zeigt ganz hervorragend, in welche Ecke man da denken muss. Und ich bin auch der Meinung, dass die Spielstruktur, wie gesagt, das vorhin von mir etablierte Compact Game, das hat Zukunft. Ja, das können auch Erwachsene spielen, das können auch Familien spielen, also wo die Eltern sich auch noch um Kinder kümmern müssen und eben nicht Zeit für eine Civilization-Runde haben oder solche Runden Taktikmonster, eine wunderbare, erfrischende Sache. Dafür gibt es meinen Daumen nach oben. Es ist allerdings auch nicht 100% meins, ja. Sammelkarten bei Slay the Spire, das hat die Nadel deutlich tiefer gedrückt. Für mich ist dieses Sokoban-artige eine echte Herausforderung und etwas, womit ich mich ein bisschen schwer tue. Aber dennoch muss ich dem Spiel einfach nur anerkennen, dass es eine ganz wunderbare, runde, auf den Punkt gebrachte, frische Gameplay-Erfahrung bietet. So, Worte alle.
So, und runtergebrochen, auf den Punkt gebracht, klare Vollpreisempfehlung. Korrekt?
Jawohl.
Gut.
Absolut.
Dann, Sebastian, meine Neugier ist gestillt. Ich fahre die gespitzten Ohren wieder ein. Geleiten Sie doch die werten Bäcker, Herrschaften, Zuhörerinnen und Zuhörer sicher zur Tür.
Ja, geehrte Bäcker, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's mit der Wertschätzung zu Into the Breach. Ich hoffe, das war erhellend. Ich hoffe, wir haben es vermocht, oder besser gesagt, ich habe es vermocht, die vielen Features und das doch recht eigenwillige Gameplay hier in Worte zu fassen, die euch etwas sagen. Wenn das so war oder auch wenn nicht, Feedback ist immer erwünscht unter forum.gamespodcast.de im weltbesten Spieleforum. Und das soll es gewesen sein. Wir hören uns mal wieder. Bis dahin.